This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1,000 unter wanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1,000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
Was mich sehr, sehr irritiert, ist, dass wir in einer Zeit der größten politischen Dynamik die Arroganz dieser Regierung haben, und ich sage bewusst Arroganz.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön was los in dieser Woche hüben drüben des Atlantiks. Da gibt's einiges, was wir sehr, sehr dringend mal besprechen müssen und mal die Lage einschätzen müssen. Dazu haben wir einen wunderbaren Gast, einen mal unserer Lieblingsgäste, selbstverständlich. Auch wenn er jetzt schon ein paar Monate nicht mehr bei uns zu Gast war, was allerdings eher an mir lag, Asche über mein Haupt. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir ihn heute zugeschaltet haben. Er ist oder war früher mal Chefanalyst der Bremer Landesbank, heute Chefvolkswirt bei der Netfonds AG. Er hat, wer ihn immer noch nicht hat, ich sag's jetzt gleich vorneweg, sonst vergesse ich es nachher, wenn wir die spannenden Themen diskutieren, einen wunderbaren täglichen Newsletter, den Hellmeyer Report, den man kostenlos sich holen kann. Link packen wir einfach mal unten rein. Kostenlose Werbung an der Stelle. Ich habe den seit vielen Jahren. Gibt einen sehr, sehr spannenden Überblick täglich über die Lage an den Märkten und natürlich auch immer ein paar aktuelle politische Einschätzungen von ihm selbst. Lange Vorrede, jetzt ist er da. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, Volker Hellmeyer.
Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auf das Gespräch. Es gibt in der Tat sehr viel zu besprechen.
Das ist allerdings richtig, mein Lieber. Freue mich sehr, Volker. Ja, wir haben heute Morgen, als ich im Auto war, haben wir schon ganz kurz ein bisschen vorgesprochen. Was eine Woche, ne? Erst haben wir den Red Sweep gehabt in den USA und dann abends hat Scholz unseren Finanzminister Lindner rausgeschmissen. War das der richtige Move vom Bundeskanzler?
Also es ist der richtige Move, dass diese Regierung ihre Tätigkeit perspektivisch einstellt. Aber dazu gleich eins, wir müssen konstatieren, wenn wir den relativen Vergleich der Wirtschaftsräume in den letzten 3 Jahren sehen, dann hat sich Deutschland durch diskretionäre Regierungspolitik, denn alle anderen haben auch dieselben Bedingungen, unter denen sie starten, haben wir uns auf den letzten Platz der bedeutenden großen Volkswirtschaften manövriert. Und nochmal, das ist diskretionäre Regierungspolitik, die liegt in der Verantwortung dieser Regierung. Und wenn man eben so viel Misserfolg hat, dann ist es zwingend erforderlich, auch aus Demut vor dem Souverän, denn die Meinungsumfragen sagen, hier haben eine eindeutige Aussage, ob diese Regierung noch eine Mehrheit hat, dass man dann die Segel streicht. Und das findet statt, was mich sehr, sehr irritiert ist, dass wir in einer Zeit der größten politischen Dynamik die Arroganz dieser Regierung haben, und ich sage bewusst Arroganz, zu sagen, okay, dann machen wir das im Januar, im Neuwahlen gibt es im März. Nein, dabei bin ich bei Herrn Sewing, der heute der Chef der Deutschen Bank, der das heute auch sagte, neben einigen anderen Herren. Und hier muss schnell gehandelt werden. Hier muss ein Regierungswechsel her, um Handlungsfähigkeit so schnell wie möglich herzustellen und damit auch das Vertrauen des Souveräns, der Bürger, der Unternehmen wieder zu generieren, dass es hier eine Neuaufstellung gibt und auch einen Neuanfang und eine Neuorientierung, die der Res Publica, die den Menschen, den Unternehmen, die den Standort nutzt.
Ja, es hat so ein bisschen was, wir haben es vorhin schon gesagt, ne? Die Welt brennt und Olaf legt sich noch mal eine Stunde hin.
Ja, ich meine, wir haben ja eins gemeinsam. Wir sind beides Hamburger, war mal Hamburger Bürgermeister, ich bin gebürtiger Hamburger sogar. Und das ist aber im Moment auch das Einzige, was uns verbindet.
So, also du bist auch auf jeden Fall im Lager. Die Vertrauensfrage muss eigentlich sofort kommen, was weiß ich, geordnet nächste Woche oder whenever, damit wir wieder durchstarten können.
Ja, eindeutig ja. Nochmal, es geht hier auch darum, das ist ein Thema, das ist vielleicht ein bisschen altbacken, aber es spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wenn ich eine Führungsposition habe, ob das in einer Firma ist oder in der Politik, dann ist das enorm viel Verantwortung. Und jede Führungsposition muss besetzt werden mit Menschen, die Demut vor Verantwortung haben. Die wissen, es geht hier nicht um mich persönlich, sondern es geht hier um die Res Publica, gerade im staatlichen Sinne. Und wie gesagt, wenn solche Situationen, wie sie sich jetzt herauskristallisiert hat, eintritt, dann müssen wir Fragen stellen. Und natürlich ist es auch korreliert mit Donald Trump. Diese Regierung ist so undiplomatisch aufgetreten wie keine Regierung zuvor. Und die negativen Emotionen, die man gegenüber Donald Trump hatte, hat man nach außen gelassen. Das ist unprofessionell. Tut mir leid, das ist unprofessionell. Man muss mit diesen Leuten reden. Das ist die größte Wirtschaftsnation des Westens auf Kaufkraftpolitik, die zweitgrößte der Weltwirtschaft. Es ist die bedeutendste Militärmacht des Westens und wahrscheinlich auch der Welt. Also, sorry, da gilt es erstmal Respekt zu haben, auch wenn man Leute nicht mag, dass man optimal die Interessen des Landes vertritt und nicht seine Emotionen als Grundlage für die Außenpolitik eines Landes definiert. Und das haben wir hier gemacht. Und das ist für mich erschütternd, weil es die Negation der Kunst der Diplomatie ist. Und nochmal, Diplomatie und Außenamt sind Dinge, die sind homogen, die gehören zusammen. Und wir haben in den letzten 3 Jahren insbesondere daraus eine heterogene Veranstaltung gemacht. Das heißt nicht, dass man die USA oder Trump nicht kritisieren kann, aber doch in der Sache und nicht in der Person. Man mag die Person nicht mögen, das ist eine private Geschichte. Hier hat man aus Demut vor Verantwortung für das Land und die Interessen des Landes, des Standortes zu agieren. Und diese Dinge sind nicht gemacht worden. Nochmal, das ist unprofessionell.
Bin ich, unterschreibe ich zu 100%. Ist das nicht, vielleicht nicht einfach auch, um mal kurz noch bei der Regierung zu bleiben oder bei diesen 3 Regierungsparteien, generell nicht das Problem, dass alle 3 permanent nur mit sich selber und ihren persönlichen, meistens auch ideologischen Ideen unterwegs sind und diese Idee von wir dienen ja eigentlich dem Amt und dem Lande vergessen haben? Also das gilt ja für alle 3 mitwirkenden Parteien.
Also es gilt eigentlich für alle Parteien. Wir sehen, dass an sich wir eine Demokratie haben, wo es um die öffentliche Sache geht. Und über die letzten 20, 30 Jahre hat sich ein Zeitgeist entwickelt und da sind die Parteien übrigens nur der Spiegel der Gesellschaft in meinen Augen, wo es immer mehr Hedonismus, Egozentrik gab. Das heißt, das Eigeninteresse steht über den Interessen der Gemeinschaft. Unsere soziale Marktwirtschaft wurde aus diesem Grunde abgewrackt. Das ist heute alles andere als das. Und von daher ist das für mich alles nicht erstaunlich. Es ist vor diesem Hintergrund erklärbar.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir zum Werbepartner der heutigen Folge, und zwar ist das Wanta. Wanta ist der Partner vor allem für SaaS-Unternehmen, die also Software as a Service anbieten. Egal ob als junges Startup oder in der Wachstumsphase, herausragende Sicherheitspraktiken zu demonstrieren und Vertrauen aufzubauen, ist wichtiger denn je. Wanta automatisiert die Einhaltung von ISO 27001, SOC 2 und mehr, spart Ihnen Zeit und Geld und hilft Ihnen, das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken. Darüber hinaus können Sie Sicherheitsüberprüfungen vereinfachen, indem Sie Fragebögen automatisieren und die Sicherheit Ihrer IT-Infrastruktur mit einem kundenorientierten Trust Center demonstrieren. Über 8000 globale Unternehmen nutzen Wanta bereits, um Risiken zu managen und Sicherheit in Echtzeit nachweisen zu können. Erhalten Sie ein individuelles Angebot und sichern Sie sich einen Rabatt von $1,000 unter vanta.com/missionmoney. Nochmal zum Mitschreiben, langsam unter vanta.com/missionmoney gibt es $1,000 Rabatt. Den Link gibt es natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast der Mission Money.
Aber es ist deswegen immer noch falsch. Das ist ganz entscheidend. Wir müssen begreifen, unsere großen Erfolge, die großen Erfolge dieses Landes haben wir mit uns, mit Momentum der Gemeinschaft geschaffen, mit der sozialen Marktwirtschaft. Und die Vereinzelung der Interessen, Hedonismus, Egozentrik, wirkt dem entgegen. Und genau das können wir heute an statistischen, ökonomischen Daten ableiten. Das heißt, der Zeitgeist hat eine große Funktionalität für den Gesamterfolg eines Landes oder auch eines Unternehmens. Und jetzt können wir gleich zurückgehen Richtung USA. Natürlich ist es ein gespaltenes Land. Aber was im Moment passiert ist durch Donald Trump, und das wird in meinen Augen vollkommen unterschätzt, ist Momentum zu generieren, ein positives Momentum, Aufbruchstimmung. Wir haben ja hier immer noch Abbruchstimmung. Aufbruchstimmung zu generieren. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Ludwig Erhard, nicht Heinz Erhard, Ludwig Erhard wurde das zugeschrieben, also einem der Begründer der sozialen Marktwirtschaft, dass Psychologie 50% der Ökonomie sind, des Erfolgs einer Ökonomie oder Misserfolgs auch. Und von daher wir sollten die USA nicht unterschätzen. Was wir brauchen, ist wieder dieses positive Momentum, dass wir sagen, ja, wir schaffen Leistungsanreize, Leistung bringt Spaß, Erfolg bringt Spaß, Urkunden bringen Spaß, selbst bei Bundesjugendspielen. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man eine bekommt. Es ist schlecht, wenn alle über einen im Grunde genommen gleich behandelt werden, weil so funktioniert das Leben nicht. Da bereitet man Menschen auch auf falsche Grundlagen vor, denn wir stehen ja nicht hier in Deutschland oder Europa alleine, sondern wir messen uns mit allen Wirtschaftsräumen der Welt, wo Ehrgeiz, wo Erfolg ganz anders gesellschaftlich auch honoriert werden. Und da müssen wir uns mal hinterfragen, wenn wir auf die Spur kommen wollen, was müssen wir eigentlich machen, damit wir das, was heute für uns immer noch alltäglich erscheint an Wohlstand, auch den Generationen morgen und übermorgen noch zukommen kann. Und das heißt Leistung. Punkt. Wissen. Wissen ist Macht. Unwissen ist Ohnmacht. Leistung ist positiv. Faul sein ist schlecht. Und noch ein Punkt. Also ich erlebe das in Diskussionen. Ich bin in der breiten Gesellschaft unterwegs. Wenn man sagt, ja, wenn das bei mir schief geht, ist der Staat für mich da. Ups. Oder ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Es gibt auch so ein paar andere Begriffe diesbezüglich. Und dazu kann ich nur eins sagen. In einer Demokratie gibt es kein Recht auf Faulheit. Die Demokratie gibt Freiheit, aber hat auch Pflichten. Und eine Pflicht ist, dass jeder sich so einbringt nach seinem Können und seinen Möglichkeiten für die Respublika. Und der Staat ist dann da, wenn er unverschuldet in Probleme gerät. Und das ist richtig so, dass die soziale Marktwirtschaft ein Recht auf Faulheit begründet, Demokratie, Freiheit und Freizügigkeit nicht. Punkt. Aus. Ende. Und wer das glaubt, der wird sehen, dass Deutschland, dass Europa, wir sind der größte Teil, die größte Volkswirtschaft innerhalb Europas, dass wir uns nach unten bewegen, weil wir keine Attraktivität auch für Dritte haben. Wie wollen wir denn mit unseren Bedingungen hochqualifizierte Immigration schaffen? Bei Hochsteuern, bei hoher Bürokratie, bei ineffizienter Verwaltung, bei schlechten Bildungsniveaus an Schulen etc. pp., bei mangelnder inneren Sicherheit im Vergleich jetzt auch von vor 20 zu vor 40 Jahren. Wir müssen uns mal fragen, an welchen Baustellen wir eigentlich ansetzen müssen, um diesem Modell die Attraktivität zu geben, dass alle sagen, hier will ich hin. Es gibt viele Länder, wo die junge Generation, die junge aufstrebende, wissende Generation hin will. Es ist nicht Deutschland. Und das sollte unserer Politik nochmal für die deutsche Politik ein Katalysator sein, für die jetzt amtierende Regierung, so schnell wie möglich abzutreten, damit all diese Defizite, die nicht nur von ihr, aber maßgeblich auch von ihr, zu verantworten sind, dass diese Defizite geheilt werden.
Gut, die Frage ist, ob es die anderen mehr Einsicht haben in die ganze Sache, aber quasi nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, wir haben das ja auch schon oft miteinander ausdiskutiert und debattiert. Natürlich ist es eher ein gesellschaftliches Problem als ein Parteienproblem. Ne? Das ist ja eigentlich nur die logische Konsequenz dessen, was wir halt gesellschaftlich veranstaltet haben die letzten Jahrzehnte und vielleicht die letzten Jahre ist es halt bewusster geworden. dass viele sich eben mit dieser Idee des gemütlichen Staates irgendwie ganz wohlfühlen. Und jetzt eben so langsam merken, dass es vielleicht doch nicht so funktioniert, weil irgendeiner muss die Bude bezahlen.
Na guck mal, Peter, ich habe in den letzten 18 Monaten 18 Kilo abgenommen. Und so ist das auch mit dem Speck, der in Deutschland aufgebaut worden ist, in der Leistungsgeneration. Der Speck ist langsam weg und dann muss man eben wieder Speck für schlechte Zeiten aufbauen. Und wir sind im Moment in einer Phase, das ist übrigens auch der Unterschied zu der Situation 2016-17, der jetzigen Präsidentschaft Trump. Da standen wir ökonomisch noch recht
gut da. Da konnten wir es uns erlauben mit dem
Finger zu reden. Ein Stück weit ja, aber auch das war seinerzeit schon arrogant und falsch im Übrigen. Aber heute sind wir in der schwächsten Position innerhalb der westlichen Industrienation. Und damit sind die voraussichtlichen Entwicklungen, die jetzt auf uns zukommen, DIHK berichtet darüber, BDA, alle sind ganz besorgt jetzt wegen der Zölle und so weiter und so fort, dass uns das nochmal 0,3% der Wirtschaftsleistung kosten kann. IFO kam damit heute auch raus. Und in der Tat, das ist realistisch und können wir uns das vor diesem Hintergrund leisten? Was ist unsere Antwort darauf? Und die Antwort kann nicht sein, die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, sondern wir müssen uns mal sagen, das Leistungsprofil muss hier so geschärft werden, dass die Attraktivität für die Unternehmen hier zu bleiben so hoch ist, als dass sie eben dann nicht in die USA gehen. Auch dazu ein paar Zahlen einfach mal, Peter, weil das bringt mich nachts um den Schlaf, deswegen die grauen Haare und die ausfallenden Haare auch. Wir haben jetzt in den letzten seit 2013 Nettokapitalabflüsse, Kapitalstock, das ist das, was Jobs schafft, das ist das, was Steueraufkommen schafft für Staat, die Einkommen der privaten Haushalte in der Höhe von 560 Milliarden Euro. Das ist eine große Hausnummer. Aber in den letzten 3 Jahren, und da ist 24 noch nicht dabei, haben wir allein Abflüsse von 300 Milliarden. Das heißt, wir sehen eine Dynamik. Unternehmen stimmen mit ihren Füßen ab. Und wenn die Unternehmen gehen, gibt es keine Jobs und gibt es kein Geld für den Staat und nicht für die privaten Haushalte. Und dann können wir uns dann das Sozialsystem noch leisten. Das heißt, diese Forcierung der Anspruchsgesellschaft durch einige Parteien in Deutschland, die losgelöst vom Leistungscharakter des Gesamtmodells ist, ist eine Beleidigung unterdurchschnittlicher Intelligenz, weil es die Zusammenhänge unter mittellangfristigen Gesichtspunkten vollkommen außer Acht lässt. Das ist verantwortungslos. Das mag für die Politiker in dem Moment positiv sein, weil sie ihre Jobs behalten, weil die Menschen auch vielleicht das nicht so durchschauen. Aber wir erodieren damit die Zukunftsfähigkeit. Wir rauben kommenden Generationen Zukunft. Und das ist nicht das Ding, was auf meinem Panier steht. Mhm. Auf keinen Fall.
Wir haben da ganz heute Morgen schon kurz drüber uns unterhalten. Die in den USA kommen wir immer wieder zurück. It's the economy, stupid. Und auch bei dieser Wahl scheint das ein Stück weit ein Thema gewesen zu sein. Natürlich, das wird jetzt nicht nur das Migrationsthema sein. Natürlich hat man hier jetzt schon auch das Gefühl, dass die Diskussionen, aha, wir müssen uns doch um die Wirtschaft kümmern, ist vielleicht nicht so ganz unwichtig, zunimmt. Aber man muss natürlich immer aufpassen, wir zwei und der Großteil der Zuschauer da draußen sind natürlich auch in einer Blase, in der das sowieso ein Thema ist. Also hast du wirklich ernsthaft das Gefühl, dass wir, und das ist ja auch wichtig, gerade in Richtung Neuwahlen und wo auch Politiker damit unter Druck zu setzen, sich dem Thema ernsthafter anzunehmen, außer die üblichen Phrasen zu dreschen, dass das in der Gesellschaft mehr ankommt, dass mehr Leute anfangen zu sagen, aha, nee, ohne Wirtschaft ist halt vieles nichts.
Ich gehe noch weiter. Es gibt zwei Themen. Ohne Energie gibt es keine Wirtschaft. Und ohne Wirtschaft gibt es nichts. Das ist Anarchie, das ist Chaos. Das heißt, ich betone das immer wieder, jeder gute Demokrat muss auch ein guter Ökonom sein, weil diese Komplexität, Einkommengenerierung, die dann umverteilt werden können, Sozialpakt etc. pp., hängen damit alle zusammen. Also, auf die Frage, verändert sich was? Ja. Die größte Veränderung sieht man eigentlich jetzt im Fall der Regierung. Wir haben aber immer noch eine Medienlandschaft. Dazu gab es jetzt in der letzten Woche ein paar Zahlen, also ich glaube 41% der Journalisten tendieren zu grün, dann nochmal 16% zu rot. Dort haben wir nach wie vor auch eine gewisse Echokammer, die für die bisherige Regierung sehr hilfreich war, um es mal so höflich auszudrücken. Pluralismus heißt, vierte Gewalt sollte unabhängig sein, sollte ein Filter sein, ein Katalysator. Ich bitte darum in Zukunft. wir beide machen das ja hier zumindest schon mal. Das ist ein Punkt. Aber in der Politik kommt es an. Aber das Entscheidende ist, und warum reagiert Politik? Politik ist häufig opportunistisch.
Häufig.
Sie reagiert, weil jetzt der Druck von den Wirtschaftsverbänden kommt. Der kommt also gar nicht so sehr aus der Bevölkerung, sondern kommt aus den Wirtschaftsverbänden, weil da gehen die Alarmglocken an. Ich bin ja bei Unternehmen auch unterwegs und es ist manchmal herzzerreißend. Die Menschen haben, die Unternehmer, gerade unser Mittelstand, die haben Tränen in den Augen, die sagen, die Basis für unsere ökonomische Aktivität und die haben auch eine hohe Loyalität in ihre Region hinein, wo sie tätig sind, teilweise seit Generationen. Denen steht das Wasser bis zum Hals und unsere Politik hat das lange ignoriert. Aber jetzt läuft über die Verbände, BDI, BDA, BGA, auch DIHK, läuft das ganze Thema hoch. Die haben im Grunde genommen seit 12, 18 Monaten nehmen sie die Themen auf, die ich hier vor 36 Monaten bewegt habe, als Risikocluster. Das ist natürlich spät, aber dieser Druck ist ernst zu nehmen, weil das kommt in der Politik an. Und für mich ist alles, was aktuell passiert, Ausdruck dieser Entwicklung. Und Fratscher hin, ich möchte über einen Fratscher
reden. Ja, reden mit mir drüber. Redest doch nicht etwa von meinem allerliebsten Ökonomen des Landes, der die Wirtschaft so herrlich nicht erklären kann. Ironie wieder aus.
Also heute Morgen, ich stehe ja morgen sehr früh auf, um den Report zu schreiben, habe ich dann den Artikel gelesen, wo ein Whitewashing, ein Reinwaschen der Bundesregierung der bisherigen Erfolge darstellte. Und ich muss ehrlich sagen, ich biete jetzt an dieser Stelle Herrn Fratscher etwas an. Egal ob bei ARD, ZDF, in irgendeinem dritten Programm, auf jedem YouTube-Kanal, den er wählt, stehe ich für ein einstündiges Gespräch zur Verfügung, um mit ihm alle Themen, die er adressiert hat, eins zu eins durchzugehen. Und dann überlassen wir es den Zuschauern, wer Narrative pflegt oder wer der Realität und der Zukunftsfähigkeit verpflichtet ist und auch, wie gesagt, der Loyalität gegenüber kommenden Generationen, der aktuellen Generation, dem Standort, den Unternehmen, dem Kapitalstock, der alle Unternehmen, der alle Einkommen schafft. Ich stehe da zur Verfügung. Ich biete das an, weil ich halte es für enorm wichtig, wenn solche Persönlichkeiten solche Plattformen bekommen, dass man es auch anfechten darf. Das ist Demokratie, das ist Pluralismus und nicht davor wegläuft.
Tja, was soll ich sagen? Ich wüsste da einen YouTube-Kanal, wo wir das sehr gerne miteinander fabrizieren könnten. Ich glaube, er fängt mit Mischen an und hört mit Money auf.
Ich bin dabei.
Ich bin dabei. Wolltest du zu der Sache, zu seinem Whitewashing noch was sagen, für alle, die es nicht gelesen haben, was dich daran gestört hat?
Nein, gar nichts weiter, weil ich sage einfach, er stellt die Dinge dar. Es gibt durchaus positive Dinge. Ich bin ja nicht gegen grüne Politik. Aber nicht ideologisch, sondern pragmatisch. Ich muss die Wirtschaft mitnehmen, die Unternehmen müssen atmen können, etc. pp. Und insofern lassen wir es einfach jetzt generalistisch stehen, ohne spezifisch zu werden, weil das führt sonst brauchen wir 2 Stunden.
Okay, also dann hier unten, ihr wisst Bescheid, hier unten in den Kommentaren Alarm schlagen. Dann werde ich auf jeden Fall dem Kollegen Fratscher schreiben und dann schauen wir mal, ob er Lust und Mut hat, sich mit dir in der Sache hinzusetzen und zu debattieren. Ich würde das gerne machen mit euch beiden. Dann werden wir mal sehen, wenn es die Zuschauer denn auch wollen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der es nicht mehr hören kann oder möchte. Lass uns zurückkommen zur aktuellen Lage. Eben, wie gesagt, vor allem, wir wollen ja ein bisschen nach vorne schauen. Wenn wir denn demnächst Wahlkampf wieder haben werden, mutmaßlich später, als uns allen vielleicht sogar lieb ist. Da bin ich auch bei dir. Ich sehe das auch als zu egoistisch. Daher das Bild mit die Bude brennt, aber man legt sich nochmal hin. Womit müssen wir die Menschen bei der Bundestagswahl bei einer vorgezogenen überzeugen? Was wir sofort brauchen? Da reden wir eben für den Menschen, die außerhalb unserer Finanz- und Wirtschaftsbubble sind.
Also um sie zu überzeugen, müssen wir uns erstmal der Realität stellen und die ist bitter. Das heißt, wir müssen eigentlich für jeden Sektor der Gesellschaft, der Wirtschaft erstmal den Status quo erstellen, wo stehen wir. Dann müssen wir erkennen, dass das für sich alleine überhaupt nicht aussagefähig ist, sondern dann müssen wir sehen, wie stehen wir damit im Vergleich zu unseren europäischen Freunden innerhalb der Europäischen Union, was Konkurrenzfähigkeit, Zukunftsfähigkeit anbetrifft. Und dann müssen wir sehen, in einem Verhältnis zu unseren größeren westlichen Partnern, aber auch zum globalen Süden. Und dann müssen wir die Frage stellen, okay, dann ergeben sich daraus schon automatisch alle Stellschrauben, wo wir arbeiten sollen. Ich habe mal in dem Helmer-Report, ich glaube, es sind 8 oder 10 Punkte genannt. Also das Wichtigste, um kurzfristig jetzt wieder für die Wirtschaft Luft zu bekommen. Und das sagen Ihnen auch alle, das sagen dir alle Verbände, DJK und so weiter. Ein Thema, das ich sehr frühzeitig auch aufgenommen habe. Wir brauchen eine nachhaltige Energieversorgungssicherheit. Die haben wir nicht. Punkt. Wir haben kurzfristig, haben wir sie aber nicht nachhaltig. Für Investitionen, die den Kapitalstock, die Basis aller Einkommen kreiert, brauchen wir Investitionen. Investitionen haben Zeitläufe von 10, 20, 30 Jahren. Also ich brauche die nachhaltige Energieversorgungssicherheit, die muss gewährleistet sein. Und darüber hinaus brauche ich eine Energiepreislichkeit, die weltweit konkurrenzfähig ist. Auch die ist nicht da. Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir sofort einen enormen Entlastungsfaktor, dass der Druck auf den Unternehmen, die jetzt existenziell ist, dass dieser Druck rausgeht. Dazu noch ein kleiner Exkurs. Heute Morgen kam gerade Insolvenzzahlen vom IW Halle. Wir haben die höchsten Insolvenzen seit 20 Jahren in einem Oktober. Ein Anstieg um 17% im Monatsvergleich, um 63 hohen Prozentsatz, über 50% im Jahresvergleich. Also die Alarmglocken gehen. Das ist der erodierende Kapitalstock. Die Summe aller Einkommen wird dadurch verkürzt. Also das wäre der Punkt. Dann brauchen wir als nächstes, und das sind nachgeordnete Themen, für die haben wir mehr Zeit, eine Infrastrukturpolitik, die unsere Infrastruktur wieder international konkurrenzfähig macht. Ich weiß noch, als ich jung war und richtig gut aussah, also so 70er, 80er Jahre, sind wir durch Europa gereist. Und Deutschland war wie the heaven, der Himmel, was Pünktlichkeit anbetraf, Sauberkeit etc. pp. Heute freue ich mich immer, wenn ich außerhalb Deutschlands mit Bahnen als Beispiel unterwegs bin, weil sie sind außerhalb Deutschlands pünktlich, sie sind sauber und so weiter und so fort. Was ist mit diesem Land los? Also Infrastruktur. Uns fällt übrigens gerade auch die Infrastruktur im Flugbereich weg. Die Unternehmen verlassen Deutschland als Standort. Damit werden wir weniger attraktiv, auch für Immigranten, weil die wollen auch mal nach Hause fliegen. Die brauchen gute Netze, hochwertige Netze etc. pp. Und warum ist das so? Weil wir die höchsten Steuern und Abgaben haben. Das kann ich mit dem Fingerschnippen der Regierung ändern, um die Attraktivität hier wieder zu generieren. Warum wird das nicht gemacht? Ich bin fassungslos. Also Infrastruktur, dann die IT-Infrastruktur. Auch da bin ich fassungslos. Tom Enders forderte nach Snowden den IT-Airbus für Europa. Wir wissen, Airbus ist das erfolgreichste solitäre Wirtschaftsprojekt innerhalb der europäischen Einigung seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wow, ja, und ich habe das unterstützt seitdem. Ich bringe es immer wieder im Helmer-Report. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, Peter. Was passiert dort? Ich gebe dir 3 Möglichkeiten. Nichts, gar nichts überhaupt nichts.
Ich wähle 3.
Exakt. Und zwar, genau, und zwar ist damit gemeint, dass man eine eigenständige IT-Infrastruktur hat, weil es geht um Schutz intellektuellen Eigentums. Wir wissen von Snowden, dass man uns jedes Jahr auch seitens unserer Freunde in den USA in die Tasche greift, und zwar im zweistelligen Milliardenbereich. BDI hatte dazu Zahlen, zuletzt aber von 2018. Ja. Also, eine eigene IT-Infrastruktur. Natürlich kostet das erstmal sehr viel Geld, aber es schafft die Grundlage der Sicherung des intellektuellen Eigentums, davon haben wir noch sehr viel. Also wir haben dieses Thema Infrastruktur, IT-Infrastruktur. Dann brauchen wir eine Bildungsoffensive. Ich war jetzt in Wien und wurde ich gefragt, ja, ich mache einen wunderschönen Chart. Wo stehen wir? Bildung. Deutschland steht unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Das ist eine Katastrophe. Wir leben in einem Bildungswettlauf. Das heißt, wir brauchen einen ganz neuen Ansatz für frühkindliche Bildung bis hin zur elitären Bildung. Ich möchte etwas haben, dass wir, so wie in Heidelberg ist gut, Onkologie sind wir mit weltweit führend, und angeflanscht sind die Förderinstitute. Das heißt, wir können daraus dann die modernsten, zukunftsfähigsten Unternehmen generieren. Und so hat das funktioniert vor 110 Jahren. Wir beide erinnern uns, Juli 1914.
Auf jeden Fall, da
war Deutschland weltweit führend in Forschung und Wissenschaft und deren industriellen Anwendungen. 90% der Felder, die meisten Nobelpreisträger kamen aus Deutschland. SB Institute heute, ich will das nochmal sagen, das ist Australien, nochmal kommt nicht aus Peking oder Moskau oder St. Petersburg, hat 44 Wissenschaftsfelder definiert. Das ist im Jahr 2023, das hat sich noch weiter verschlechtert. Europa kommt gar nicht vor darin. USA sind in 7 Feldern führend und der Rest ist führend. China. Und jetzt frage ich mal, das ist politisch nicht korrekt. Wer spioniert eigentlich wo? Wir jetzt in China oder die weiter so maßgeblich bei uns?
Das Problem ist, dass wir nicht spionieren. Wir haben uns ausspionieren lassen und dann machen wir es jetzt selber nicht.
Ja, und nochmal, auch jetzt gehen wir noch weiter zurück in der Historie. Wieso ist Deutschland nach 1871 so aufgestiegen wirtschaftlich? Wir waren die größten Wirtschaftsspione in England. Und am Anfang waren unsere Produkte schlechter. Und nachher, aufgrund unserer filigranen, auch aufgrund unserer Ausbildung und der Wissenschaft, waren wir besser. Also das Japan in den 50er, 60er Jahren, Spionage, es wiederholt sich immer wieder. Was regen wir uns darüber auf? Das wird immer so sein, weil die was haben, für die nichts haben, ist immer interessant, da zu schauen, wo etwas ist, was man kopieren kann. Und übrigens, in China gehört Kopieren ja Konfuzianismus zu den Tugenden. Auch an das sollte man an dieser Stelle genannt werden. Wir können ja mal was kopieren, was in anderen Ländern wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreich ist. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht.
Da haben wir uns schon sehr oft im Mund drüber fusselig geredet, an ganz vielen einfachen Projekten, die man hätte einfach relativ leicht abgewandelt kopieren können, weil sie irgendwo anders schon mal funktioniert haben. Aber wir sind ja leider auch so ein bisschen an vielen Stellen an dem Punkt, wo man uns gar nicht mehr kopieren möchte. Weil das ist ja natürlich dieses, ne, du hast es ja angesprochen, wir hatten vorletzte Woche hatten wir Ken Fischer hier zu Besuch, haben wir natürlich auch so ein bisschen geredet über die Welt zwischen Deutschland und USA und natürlich auch die Idee von ein bisschen mehr Schumpeter, den jungen Schumpeter natürlich zu wagen. Und das ist natürlich schon ein grundsätzliches Problem der Einstellung der Leute, wahrscheinlich gar nicht mal des Themas, ob wir hohe Steuern hier haben oder die Energie ein bisschen teurer ist, sondern die Grundidee dahinter. Und er hat relativ interessante, einfache Statistik dazu. Meinte die, wenn du die 25 größten Unternehmen Europas nimmst, ist kein einziges jünger als 50 Jahre. Das ist in den USA anders. Also der Wille quasi auch zu Innovationen ist überschaubarer. Es ist fehlt irgendwie, ist, wie will ich sagen, in der DNA, aber im übertragenen Sinne, ne?
Ja, und es gibt hier so tolle Ideen. Also ich habe einen guten Freund, wir nennen ihn jetzt mal Hans. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und er wird immer wieder angesprochen, ist Netzwerker für Unternehmensideen. Und Hans konfrontiert mich dann damit und dann versuchen wir Dinge aufzustellen. Das ist zum Teil sensationell. Aber der Unwille in diesem Land, diesen tollen Unternehmensideen, die wirklich zielführend sind, auch für viele Problemstellungen, die wir haben, ein notwendiges finanzielles Fundament zu geben, ist ausgeprägt. Wir haben in meinen Augen eine depressive Phase bei uns mental. Es gab ja die Gründerzeit, das war absolut nicht depressiv. Der Kapitalstock, den wir heute haben, der basiert zum Teil eben immer noch auf diesen Fundamenten dieser Gründerzeit. Und heute haben wir eigentlich einen gewissen Nihilismus. Wir haben eine gewisse Technologiefeindlichkeit, anders als in anderen Ländern. Und das müssen wir loswerden. In Technologie liegt die Lösung, nicht in Verbotskulturen. Verbotskulturen sind das Gegenteil von Freiheit. Mit jedem neuen Verbot schränke ich Freiheit ein. Also das gilt jetzt auch mal für die Parteien, die mal von Freiheit reden. Bitte, ich möchte Freiheit haben, auch wirtschaftliche Freiheit. Und das ist in den USA in meinen Augen besser gegeben. Und jetzt gehen wir einfach mal auf die Aktualität mit Donald Trump. Donald Trump will deregulieren. Wir machen hier ein Bürokratieentlastungsgesetz, das die Wirkung hat eines Mückenstichs auf einem Elefantenhintern. Ja. Ja, das war lächerlich. Und man brüstet sich damit und wirft sich damit wie ein Spatz in die Pferdeäpfel. Also tut mir leid, das war nichts, gar nichts und überhaupt nichts. Wir müssen an die Kerne ran, wirklich. Und dann reden wir über das Lieferkettengesetz. Das gehört weg. Das ist eine Verlagerung eines politischen Ziels auf Unternehmen, wo dann dort die Kosten generiert werden. Das kann nicht sein. Das muss ein Ende haben. Punkt, aus, Ende. Und da gibt es noch sehr viel mehr. Dass wir alles das, was wirklich nicht notwendig ist, dass wir diesen Ballast loslassen. Und dann wird man eins sehen, wenn diese Freiheit bei Unternehmen wieder kommt, dann ist auch Lust da, noch kreativer zu sein, noch bessere Lösungen zu finden, weil man merkt, es wird auch anerkannt. Mit den Verbotskulturen schaffen wir doch eine psychische Situation, und das ist dann diese Depression. Man will uns doch eigentlich gar nicht. Man will uns doch immer nur einschränken. Das ist unterbewusst. Man will uns einschränken, weil man will uns Grundlagen nehmen. Das ist das, was passiert, und das muss gedreht werden. Also wir brauchen im Grunde genommen ein Neudenken unseres Modells, um Zukunft zu gewinnen. Das ist der entscheidende Aspekt.
Ja. Und ich meine, das ist halt das, wo wir hier sind. Mir fehlt so ein bisschen die Hoffnung auf diese Neuwahl diesbezüglich. Denn am Ende des Tages haben wir die immer gleichen Diskussionen. Es ist dann völlig wurscht, aus welchem Lager sie kommen, weil sie halt genauso oberflächlich sind. Wir reden ja über Bürokratieabbau jetzt nicht erst seit letzter Woche. Und will halt irgendwie keiner anpacken. Und das Energiethema packt doch am Ende des Tages auch schon wieder keiner an. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist ein Grundproblem, und da brauchen wir Mut. Ich meine, ich persönlich habe ja meine Erfahrung gemacht. Ich war ja bis September 14 200 Fernsehsendungen, ARD, ZDF, auch in den Printmedien überall vertreten, und wegen einer falschen Meinung zu einem bestimmten politischen Thema, ich will darauf nicht eingehen, wo ich aber richtig lag und die anderen falsch, wurde man dann vollkommen aus dem Zirkus rausgenommen. Das ist schade. Weil wir brauchen die pluralistische Diskussion, um die beste Lösung für die Res Publica, für die Menschen, den Standort, die Unternehmen zu finden. Und es gibt nur eine Loyalität unserer Politik, und die hat dem eigenen Land zu gelten. Das wird in einem Eid für Minister und Kanzler auch festgelegt. Es gibt keine andere Loyalität. Das ist die Primärloyalität. Dann kann es Sekundärloyalitäten geben. Aber die Sekundärloyalitäten dürfen nicht die Primärloyalität verletzen. Das ist das Spiel. So funktioniert das. So funktioniert es in den USA. So funktioniert es in Ländern, die deutlich erfolgreicher sind als wir. Und das heißt nicht, dass man nicht eine gemeinsame globale Agenda entwickeln kann. Aber man darf, wenn alle anderen Länder sagen, America first, UK first, China first, Russia first, und wir sagen, oh, we are Europe last, kann ich genau sagen, was dabei rauskommt. Ich gebe drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts und überhaupt nichts. Ja, also da brauchen wir auch ein anderes Selbstbewusstsein, um aufzutreten und Augenhöhe produzieren, und das ist in meinen Augen unterproportional ausgeprägt.
Aber es ist natürlich es liegt halt an uns als Gesellschaft in der Breite und als Wähler, denn wenn wir jetzt den Zirkus von gestern Abend und heute Morgen so die Fortsetzung anschaut, wer was wann wie will und fordert, sind wir genau in dem, was du skizziert hast, nämlich jeder kümmert sich erstmal um seine eigenen Freunde und wie er denn idealerweise wieder okay dasteht vor dem Wähler, dem potenziellen, und weniger um die Sache.
D'accord. Menschlich verständlich.
Natürlich.
Für Menschen, deswegen sagte ich von Demut und Verantwortung, diese Dinge haben wir wieder zusammenzuführen. Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich. Und nochmal, wir werden diese Welt nicht, ich werde die Welt nicht, wir werden die Welt nicht von heute auf morgen ändern. Aber wir müssen diese Gedanken mal verankern, dass man überhaupt erkennt, wo der Fehler liegt. Denn wir machen ganz häufig in der Analyse, sind wir mal auf der ersten Wirkungsebene und sagen, das ist der Fehler, und das, und verwechseln einen Aspekt eines Problems mit der Ursache. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und wir müssen in die Ursachenforschung hinein, warum ist es so, dort an der Ursache etwas verändern, das so als wenn ich Krebs habe und ich habe einen Pickel und der Arzt sagt, ich behandle einen Pickel. Das ist nicht hilfreich. Das kann letal enden. Und wir sind aber auf einem besseren Weg. Also das Bewusstsein, und das möchte ich ganz deutlich sagen, das Bewusstsein verändert sich. Und das bekomme ich auch bei meinen Live-Auftritten mit. Also die Art und Weise, wie das Publikum reagiert und wie es hinterfragt und wie es auch nachfragt, ist etwas ganz anderes, wenn ich den jetzigen Zeitpunkt mit von vor 10 Jahren vergleiche oder auch von vor 5 Jahren. Das heißt, die Veränderung der Lebensumstände für die Bürger führt zu einer Veränderung der Wahrnehmung und auch zu einem Druck. Eben sprach ich von den Unternehmen, die den Druck machen Richtung Berlin. Und dieser Druck kommt auch von den Bürgern am Ende. Das sehen wir in einigen Landtagswahlen. Ich stehe für keine Partei, ich will das nochmal sagen. Also manche versuchen immer, mich dort oder dort anzusiedeln. Vergessen Sie es, überhaupt keine Chance. Parteien übernehmen vielleicht meine Sichtweisen, aber ich nicht die von Parteien. Das ist ein Riesenunterschied. Und aber da sind wir, glaube ich, auf einem Weg, nur wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir leben heute in einer Zeit, wo die Brüche viel schneller stattfinden. Das kommt auch durch IT, durch KI und auch die, auch Kapital viel flüchtiger ist, als es jemals zuvor war. Es ist mobiler. Und da müssen wir dementsprechend uns dem auch aufschließen und sagen, okay, dann gilt es präemptiv vorzeitig ein gutes Risiko, eine gute Risikoanalyse zu haben, um die Risiken dann mit sinnstiftenden Antworten zu eliminieren. Das findet aber alles nicht statt. Berlin nochmal und auch Brüssel sind zu großen Teilen nicht proaktiv. Und da, wo sie proaktiv sind, sind sie häufig ideologisch, was auch nicht hilfreich ist. Und ansonsten reaktiv. Und damit gewinnt man keinen Blumentopf. Ich muss im Grunde genommen eine proaktive Politik haben, wo ich klar realistische, definierte Ziele für die Zukunft habe, um sie dann runterzubrechen über Maßnahmen, sie in die Umsetzung zu bekommen und ganz wichtig, die Menschen mitzunehmen, mit den Menschen darüber reden, so wie wir das jetzt machen. Versuchen, Verständnis dafür zu generieren und dann wird das besser. Aber ansonsten, ich bin total zuversichtlich für die Welt. Das, also ich bin ja ein gnadenloser
sowieso,
Optimist.
Sowieso, das sind wir immer. Optimist, ich sowieso auch. Optimist.
Ja, Weltwirtschaft läuft doch. 3,2% Wachstum läuft bei uns nicht so gut. Im Westen so 1,7, 1,8%. Globaler Süden, da findet die Zukunft statt, 4,2%. Asien dann nochmal der Hotspot innerhalb des globalen Südens mit 5,2%. Und das Tolle ist doch, das ist natürlich jetzt eine recht lieblose Betrachtung von mir aus. Was hier weggeht, ist ja nicht weg. Das klingt schon beinahe wie Habeck. Das ist dann
ist nur
woanders.
Ja.
Punkt. Ja, und hat bessere Rahmendaten und weil es bessere Rahmendaten gibt, ist es dort. Also was ist die Aufgabe? Ich muss Rahmendaten schaffen, die so attraktiv sind, dass das nicht passiert. Wenn ich da faul bin, dann werde ich die Rechnung dafür bezahlen.
Würdest du hoffen oder vermuten, dass durch den Durchmarsch jetzt von Donald Trump viele Dinge vielleicht doch schneller ins Bewusstsein rücken und vielleicht auch vorwärts gehen, weil man auch so ein bisschen merkt, was man... Man hätte es kommen sehen können, aber es ist halt, wie es immer ist, dass man doch mal ein bisschen schneller reagieren muss auf ein paar Dinge, die man halt sehr sträflich vernachlässigt hat, weil er nun mal die Politik macht, die er macht. Und jetzt, da er eben mutmaßlich in allen Häusern sitzt, klar, das Repräsentantenhaus ist noch nicht durch, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, wird er einiges von dem, was er so angekündigt hat, natürlich umsetzen können.
Also ich sehe ihn wirklich in einer Durchmarschpolitik. Der Mann kann nicht nochmal wiedergewählt werden. Und ich sagte gestern in einem anderen Format, naja, und vielleicht will Melania auch mal, wenn er so 82 Jahre alt ist, am Ende seiner Präsidentschaft ein bisschen mehr von ihm physisch haben. Wer weiß das schon. Und er hat 4 Jahre jetzt noch. Und er hat auf keinen dabei Rücksicht zu nehmen. Und er hat die nächsten 2 Jahre bis zur nächsten Midterm Elections aller Vorsicht die Chance, voll durchregieren zu können. Und das wird er machen. Das Gesicht der USA wird sich verändern. Das kann man gut oder schlecht finden. Das ist keine Wertung von mir, sondern es wird sich ändern. Es wird sich ändern, das habe ich heute im Helmer-Report geschrieben, dorthin, wo die Stärken in der Vergangenheit der USA lagen. Das heißt, ein Anreizsystem für mehr Leistung und Selbstverantwortung. Dinge, die wir hier gar nicht mehr so haben. Also wir haben ja die Anspruchsgesellschaft und die Verantwortung gibt man gerne an Papa Staat ab und so weiter. Nein, das ist der Gegenentwurf. Und dieser Entwurf ist wie eine Ertüchtigung einer Gesamtgesellschaft, einer Gesamtökonomie. Und ich rede häufig als kritischer Geist, wenn es um die USA geht. Und das war auch lange richtig. Und es gibt auch immer noch große Defizitfelder. Aber eins darf man niemals, die USA unterschätzen. Weil sie einfach ein anderes Mindset haben im Zweifel. Und jetzt kommt diese Aufbruchstimmung mit Make America, das alte Spruch, Make America Great Again, MAGA. Und da kommt Momentum rein, Dynamik. Wir wissen, die Amerikaner reden gern von Momentum. Jetzt die Momentum beim American Football und egal wo. Also das Momentum kommt rein. Diese Aufbruchstimmung ist da. Dann hat man dort eine Kapitalseite. Silicon Valley ist ja von den Demokraten jetzt vor der Wahl in das Lager von Donald Trump gewandert. Das heißt, man wird sich nicht verwehren. Die Kapitalmittel sind da. Und das ist für uns hier eine Herausforderung. Wenn wir diese Schläfrigkeit, die wir jetzt haben, in der Entwicklung unserer Ökonomie und Gesellschaft weiter fortschreiben, dann wird die Dynamik der Negativentwicklung drastisch zunehmen. Oder wir sagen, okay, wir konnten das schon mal. Wenn wir das wollen, kriegen wir das wieder hin. trotz unserer prekären Situation, zum Beispiel bei der Bildung in Deutschland, ist das Niveau immer noch in der breiten Bildung weit vor den vielen anderen Ländern. Ich will jetzt kein anderes hier diskriminieren. Wir haben diese Chance. Und ich kenne viele junge Leute, Gott sei Dank, die haben diese Lust auch, Lust auf
Erfolg. Ich kenne auch einige.
Nicht Arbeit als Stress wahrzunehmen. Ganz im Ernst, hätte ich das gemacht, würden wir beide uns hier nicht unterhalten. Mir bringt es einfach Spaß. Mein Beruf ist ein Teil meiner Lebensfreude. Und deswegen habe ich jungen Menschen auch immer gesagt, die ich ausgebildet habe, tut nicht das, was en vogue ist, was die Influencer sagen, sondern hört mal in euch rein, wo sind eure inneren Stärken? Wo seht ihr euch? Seht ihr euch im Mensch-zu-Mensch-Business oder seid ihr Zahlenmenschen, seid ihr verwaltende Menschen, seid ihr kreative Menschen? Ihr müsst das für die nächsten 40, 50 Jahre machen. Ihr müsst euch dabei wohlfühlen. Und nur wenn man sich dabei wohlfühlt, ist das Thema Stress relativ überschaubar. Ansonsten wird das Stressszenario hoch, weil man sich eigentlich immer verstellen muss.
Aber nochmal kurz auf die Amerikaner zurückzukommen. Was die natürlich haben, ist, weil du es gesagt hast, ideologisch auch mit dem Silicon Valley, letzten Endes ist das immer, ist erstmal Wahlkampfgetöse und danach kommt, was bei den Amis immer kommt, nämlich Pragmatismus. Ne? Und das ist ja das, was uns natürlich auch so ein bisschen fehlt hier in der Wirtschaft. Dass man halt dann immer noch weiter an der Ideologie festhält und nicht übergeht, okay, da ist jetzt ein Haken dran, das ist jetzt genau so und jetzt geht's wieder weiter. Ärmel hoch und los geht's.
Genau, nimm die Energiewende. Ich habe ja nichts gegen die Energiewende, dass wir alles nachhaltiger gestalten. Wenn eine Regierung nicht mal sagen kann, was es kostet. Erst wird uns gesagt, es kostet gar nichts. Das war Herr Trittin damals. Und jetzt waren wir zuletzt bei Zahlen zwischen 2,5 bis 4,5 Billionen Euro. Aber die Regierung nimmt dazu gar keine Stellung. Das heißt, wenn ich ein so offenes Risiko habe, wir haben eine Staatsverschuldung von 2,6 Billionen insgesamt. Wir reden hier von 2,5 bis 4,5 Billionen über die nächsten Jahre. Das sind Jahrzehnte, 20 Jahre machen wir da. Dann sind das Größenordnungen, die können wir mit diesem Kapitalstock, der da ist, der die Einkommen schafft, nicht schaffen. Punkt. So, und wenn man das erstmal sauber dekliniert hat, dann muss man sagen, okay, dann gehen wir aus diesem ideologischen Ansatz, so wie wir ihn jetzt fahren, raus zu einem pragmatischen Ansatz. Und es gibt so viele gute Lösungen auf dem Weg dorthin. Aber bitte nicht ideologisch. Wenn Deutschland ideologisch geführt war, waren wir für uns und den Rest der Welt eine Katastrophe. Wenn wir pragmatisch geführt worden sind, Gerhard Schröder, soziale Marktwirtschaft, als Beispiel Erhard, dann waren wir ein Gewinn für uns selbst und die Welt. Und für fünf Cent kann man doch mal aus Geschichte lernen. Das wünsche ich unseren politischen Eliten, die manchmal vergessen, dass die soziale Marktwirtschaft von der CDU gekommen ist, nicht von der SPD. Da gab es mal eine Frage bei einer prominenten Politikerin.
Das stimmt, ja. Es wäre jetzt relativ leicht herausgefunden, wenn man sich irgendwie dafür interessiert, ne?
Ja, wir wollen nicht, nein, alles gut, lassen wir einfach.
Ja, wir gehen nicht aufs persönliche Bashing. Das magst du auch nicht, das hast du auch nicht nötig. Und das Thema ist natürlich auch immer das, wenn wir anfangen, wirtschaftlich wieder für uns selber sorgen zu können, weil wir eine stabile, starke Wirtschaft haben, dann sind wir auch mit dem, was uns beispielsweise durch eine Politik, wie wir sie erleben werden von Trump, Stichwort Zölle beispielsweise, dann halt auch nicht mehr so auf einer offenen Flanke, weil uns das dann, ich sag nicht egal ist, aber wir können A, anders auftreten und verhandeln, so wie man das halt macht unter Wirtschaftspartnern, und man kann das auch anders wegatmen.
Richtig, und wir müssen noch eins sehen. Wir haben im Moment eine gewisse Ideologisierung auch in unserer Außen- und Wirtschaftspolitik. Weg damit. Wettbewerb annehmen, wissenstechnisch, forschungstechnisch, mit den Zentren, wo Zukunft stattfindet. Und nochmal, wir haben ein export-importseitiges Geschäftsmodell. Wir brauchen freie Importmärkte und freie Exportmärkte. Wir kaufen Rohstoffe, Halbfertigwaren, veredeln sie hochenergieintensiv und verkaufen sie in den Rest der Welt. Wir haben nichts anderes. Und das ist auch nochmal diese Ansage an Herrn Fratscher, der sagt, Deindustrialisierung halb so wild. Kann ich nur sagen, toll, wenn man ein Geschäftsmodell wegwirft, ohne ein anderes zu haben, kann das letal enden. Das ist so wie bei der Energiewende. Wenn ich eine Energiewende mache ohne Netz, also dann ist das Ausdruck einer Intellektualität und Intelligenz, die sehr überschaubar ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen sehen, dass wir uns zum globalen Süden, dem Epizentrum der globalen Wachstumskräfte, aufschließen. Und dort gibt es auch alle Rohstoffe und Halbfertigwaren, die wir brauchen. Und was wir machen müssen, ist, dass diese Fragmentierung, die von den USA in der Welt getrieben ist, mit Sanktionspolitiken, Wirtschafts- und Finanzkriegen, dass wir uns als Europa, nicht als Deutschland, als Europa dagegen stellen. Denn Fakt ist, der globale Süden, der für 70% der Weltwirtschaft in etwa steht, Basis-Kaufkraftparität, der globalisiert sich weiter und schafft damit ein höheres Wachstumspotenzial für sich selber. Wenn wir uns davon abschneiden, dann werden wir uns verzwergen. Wer sich verzwergt, wird den Wohlstand verlieren. Wer den Wohlstand verliert, verliert die gesellschaftspolitische Balance. Wer die gesellschaftspolitische Balance verliert, verliert die politische Stabilität. Dann geht es an die Ränder. Links, rechts haben wir erfahren, Deutschland 1929, 32, Folge 33.
Wir sehen es ja auch jetzt.
Das wollen wir doch nicht. Lernen aus Geschichte. Nochmal, ein guter Demokrat ist ein guter Ökonom, weil er weiß, dass die Stabilität der Demokratie an der Stabilität der Gesellschaft und damit der Ökonomie hängt. Punkt.
So, also ich fasse einmal zusammen. Erstens aufwachen für den einen oder anderen, der sich wieder hingelegt hat. Neuwahlen jetzt und endlich zurück zum Pragmatismus.
Genau das. Der Letzte, der wirklich pragmatisch war, war Gerhard Schröder. Und er war die Grundlage für den Erfolg, den Frau Merkel dann eingeheimst hat, wobei sie ihn nicht gestaltet hat weiter, sondern verwaltet. In der Politik liegt aber die Kunst der Gestaltung. Und wer nur verwaltet, verliert.
Genau. Und so ging es uns mit dem ganzen Land. Volker, mein Lieber, das hat natürlich viel Spaß gemacht und war wie immer inspirierend. Ich danke dir.
Ich danke dir. War klasse. Ich freue mich aufs
nächste Mal. So ist es. Das Thema mit Fratscher werden wir auf jeden Fall angehen. Und ich darf es verraten, wir haben vorhin auch schon ein bisschen gesprochen. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall nochmal eine Neuauflage nach vorne gerichtet machen, was es so alles braucht im Lande mit Philipp vielleicht. Der weiß noch nichts von seinem Glück, aber ich weiß, dass er sowieso bereit steht. Das werden wir also auf jeden Fall auch angehen. Freunde, ich hoffe, ihr konntet wie immer einiges mitnehmen. Es sind sehr spannende Tage im Moment und natürlich auch Wochen, die da vor uns stehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt so seht. Brauchen wir nächste Woche die Vertrauensfrage und schnelle Neuwahlen? Und wie kann es am besten vorwärts gehen? Das würde mich interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.